Zählt zu den nervigsten Sachen, wenn man mit Computern arbeitet. Man werkelt so irgendwie vor sich hin und auf einmal kommt die Meldung auf, macht Pop und sagt, ja, das Update wurde installiert, alles richtig, hat auch funktioniert, aber bevor das alles so richtig geht, muss man erst nochmal einen Neustart durchführen. Und es kommt immer zu den ungelegensten Zeiten. Also jeder, der selber einen Computer hat, weiß, dass immer dann, wenn man es nicht brauchen kann, dann kommt diese Meldung, jetzt ist ein Neustart nötig. Und ich glaube, dass dieses Bild mit dem Computer, man könnte es auch übertragen und sagen, wenn man jetzt nicht so computeraffin ist, mit Autos, wenn eine Autoreparatur, wenn der Motor einen Schaden hat, dann muss man den auch reparieren. Und die Reparatur von einem Motor ist eine ziemlich aufwendige Sache. Die besteht auch aus mehreren Teilen. Und da ist es normalerweise nicht damit getan, dass man einfach nur einen Schraubenschlüssel hinhält, sondern wir mussten das selber mal erleben. Ich hatte mal einen Motorschaden tatsächlich und dann musste dann der Motor rausgehoben werden aus dem Auto und dann wurde da lange rumgeschraubt. Eine sehr aufwendige und schwierige Sache. Aber das Ziel war, das Ganze wieder zum Laufen zu bringen. Und so ist es im Grunde in der Geschichte, um die es heute gehen soll, auch. Gott will etwas wieder zum Laufen bringen, etwas starten, einen Neustart, einen Neubeginn wagen. Und da werden wir heute ein wenig sehen können, wie Gott das macht. Und das sehen wir vor allen Dingen nicht nur in der damaligen Zeit, von der Zeit von Nehemia, wie Gott das getan hat, sondern wir können daraus auch etwas lernen, auf die Art und Weise, wie Gott in uns auch einen Neustart macht, wie er uns quasi resettet, könnte man sagen. Und da wollen wir miteinander hinsehen und auch von Gottes Wort lernen. Also, ich habe erzählt, vor vielen Jahren hatten wir mal tatsächlich einen Motorschaden gehabt und um den Motor zu reparieren, musste der rausgehoben werden. Und ein Motor ist sehr schwer, da hat man eine Seilwinde genommen, umgepackt, festgezurrt und dann wurde das Ding abgeschraubt, hochgenommen, rausgebaut und dann musste erst mal gesehen werden, weil die Mechaniker, die wussten nicht so richtig, was es mit dem Ding auf sich hat und warum das nicht richtig läuft. In der Geschichte beginnt alles hier auch damit, dass quasi das Problem herausgehoben wird und erklärt wird. Man schaut sich erst mal an, was ist da los, worum geht es hier? Und wir befinden uns in der Geschichte bei Nehemia an einem Punkt, an dem man eigentlich sagen würde, eigentlich müsste da auch jetzt der Abspann folgen. Die Geschichte von Nehemia ist die Geschichte eines Juden, der im Exil leben musste, wieder zurückgekehrt ist. Gott hat sein Volk wieder versammelt, nachdem er es zerstreut hatte. Und eigentlich mehrere tolle Dinge sind passiert. Der Tempel wurde wieder aufgebaut, es konnte Gottesdienst gefeiert werden. Und das Zweite, das war Nehemias Aufgabe, die Mauer um Jerusalem konnte wieder aufgebaut werden. Mauern sind seit Trump jetzt nicht gerade hoch im Kurs bei uns und auch mit unserer deutschen Geschichte sicherlich nicht. Aber Mauern waren für die Stadt Jerusalem und im Grunde auch für die ganze Nation absolut notwendig. Man kann sagen, das war so wie das Hoffnungszeichen, dass Gott sein Volk nicht verlassen hat, sondern dass er bei ihm ist. Diese Mauer war also mehr als einfach nur ein Bauwerk, sondern im Grunde ein Symbol und ein Zeichen der Hoffnung, dass Gott sein Volk wieder zurückholt in das Land, das er ihnen vor langer Zeit einmal versprochen hat. Und die Mauer steht jetzt. Wir sind in Kapitel 9 und 10. Die Mauer ist fertig. Nun könnte man sagen, gut, gegen Widerstände hat sich Nehemia durchgesetzt, Gott hat es gestützt und geholfen und es wurde mitgebaut. Das ist doch eine gute Nachricht. Warum kommt da überhaupt jetzt noch was? Ich lese euch aus dem Buch Nehemia, Kapitel 9, die Verse 1 bis 3. Am 24. Tag desselben Monats versammelten sich die Israeliten zu einem Fasttag. Sie hatten den Sack angelegt und sich Erde auf den Kopf gestreut. Alle, die als Nachkommen Jakobs zu Israel gehörten, trennten sich ausdrücklich von allen Fremden und traten vor dem Herrn, um ihre Schuld und die Schuld ihrer Vorfahren zu bekennen. Sie erhoben sich von ihren Plätzen und 3 Stunden lang wurde ihnen aus dem Gesetzbuch des Herrn, ihres Gottes, vorgelesen. Dann warfen sie sich vor dem Herrn nieder und bekannten ihm ihre Verfehlung, ebenfalls 3 Stunden lang. Das war ein Gottesdienst, ne? Mindestens 6 Stunden. Was passiert hier? Hier wird geredet davon, dass das Volk Buße getan hat, also umgekehrt ist, und das haben sie in Sack und Asche getan. Das ist die Redewendung, die wir heute bei uns im Deutschen noch haben. Hier heißt es Sack und Erde. Man kann sich das vorstellen, das war wie ein ganz grob gewebtes Sacktuch, das man sich umgetan hat, statt einem Obergewand. Das Obergewand war so quasi die Kleidung, die man normalerweise getragen hat. Hier wurde das quasi einfach nur wie ein Jutesack genommen dabei. Und Erde sich auf den Kopf werfen, ist ein Zeichen der Trauer. Noch heute findet man im Orient das noch bei Beerdigung, dass Menschen sich quasi Erde auf den Kopf werfen. Das ist ein Symbol der Trauer. und des Verdrusses und der Erschütterung. Sie bekennen also hier, also das Volk Israel bekennt seine Schuld. Und ganz spannend ist dieser komische Zusatz, hier heißt es sogar die Schuld ihrer Väter. Jetzt würde man doch sagen, Moment, was kann ich denn für die Schuld meiner Eltern? Ich bin ja nicht meine Eltern. Wenn die was falsch gemacht haben, sind die doch selber verantwortlich. Wir verkennen, wenn wir so denken, ganz schnell einen Zusammenhang, der in der Bibel wichtig ist. Und zwar, dass wir als Menschen nicht alleine stehen und nur Individuen sind, sondern dass wir in einem Zusammenhang mit anderen sind und meistens mit der Familie, damals mit der Familie im ganz besonderen Maße. Die Familie war so quasi das engste und wichtigste Umfeld, das man hatte. Und es war so, im Grunde das, was die Eltern falsch gemacht haben, hat sich in den meisten Fällen übertragen auf die Kinder, die nämlich auf dieselbe Art und Weise gehandelt haben, dieselben Werte gehabt haben, dieselbe Ausrichtung gehabt haben. Und so ist die Schuld der Eltern meistens auch zur Schuld der Kinder geworden. Und so hat sich etwas vererbt. Da geht es also nicht um Genetik, sondern tatsächlich um ein erlerntes Verhalten. Sie brauchen eine Neuausrichtung und sie merken, es hat nicht nur mit uns angefangen, vor die Hunde zu gehen, aber es wird auch mit uns nicht enden, wenn wir nicht umdenken. Dann heißt es hier, sie trennten sich von allem Fremden. Da gehen für uns als moderne Menschen sofort die Warnleuchten an. Moment mal, sind es Rassisten gewesen? Ne? Die trennen sich von den Fremden, das klingt so ein bisschen so Ausländer raus mäßig. Das ist damit aber hier überhaupt nicht gemeint. Das hat gar nichts mit ethnischen Gruppen hier zu tun. Der Grund, weswegen sie sich absondern sollten von anderen Völkern, schon viel früher, lag darin begründet, dass mit anderen Völkern immer auch andere Religionen Einzug gehalten haben in Israel. So war es so gewesen, dass Gottes Volk, wenn sie sich Frauen aus anderen Völkern genommen haben, damit sowohl die Frauen sich genommen hatten, als auch deren Gottheiten mit ins Boot geholt haben. Die haben die nämlich mitgebracht und weiter verehrt. Und dann wurden auf einmal auch Opferstätten für diese anderen Götter gebaut. Und so kam auf einmal es dazu, dass Glauben vermischt wurde. Dann hat man verschiedene Elemente sich zusammengebaut und gesagt, ach hier, Aschera klingt auch nicht schlecht, das mit den Fruchtbarkeitssachen ist auch mal ganz nett, so einen Gottesdienst zu erleben. Und so kam es dazu, dass Gottes Volk abgefallen ist und sich der Glaube vermischt hat. Das sollte verhindert werden, das hat auch Gott verboten, dass das passieren sollte. Und deswegen trennen sie sich von dem Fremden, um zu sagen, wir wollen rein sein, unser Glaube soll rein sein. Nicht irgendwie unsere Blutlinie oder so etwas, da geht es überhaupt nicht drum. Das ist also nichts Rassistisches hier. Und dann besteht die Buße, die Umkehr, die Neuausrichtung aus zwei Teilen. Das erste ist das Lesen des Gesetzes. Das klingt für uns heute so ein bisschen langweilig vermutlich. Das Gesetz ist aber für die Menschen damals, und für uns soll es heute auch sein, ein Geschenk Gottes gewesen. Das sind nicht nur eine lange Liste an Regeln, die wir einhalten müssen, sondern im Grunde Gottes Hilfestellung für ein gelingendes Leben. Sie hören es und indem sie es hören, erkennen sie, wo sie überhaupt, wenn sie sich damit beschäftigen, dem Ganzen nicht gerecht geworden sind. Und noch heute ist es so, wenn wir Gottes Wort lesen, gibt es viele Stellen, die lese ich dann und merke, Moment mal, hier werde ich irgendwie Gottes Anspruch gar nicht gerecht. Wenn er zum Beispiel sagt, freut euch alle Zeit, sagt Paulus an einer Stelle als Anweisung, wir sollen uns als Christen freuen. Und ich denke mir, wie oft ist mein Leben irgendwie von Freudlosigkeit oder Tristesse oder Normalität irgendwie geprägt. Oder wenn es heißt, betet ohne Unterlass. Und ich merke, bei mir ist das Nicht-Beten ohne Unterlass eigentlich eher so das Normale und das Gebet das Besondere. All diese Stellen in der Bibel sind dazu da, dass wir auch daran erkennen, wo wir Gottes Anspruch gar nicht gerecht werden können, wo wir dem Ganzen unterliegen. Darin erkennen wir, wer wir selbst sind. Das Spannendste aber an diesem Kapitel ist das, was davor steht. Was denkt ihr nämlich, was davor kommt? Wir haben hier Buße, Umkehr, das ist ein sehr ernstes, sehr schwieriges Thema. Das aber, worum es vorher geht, ist eine 7 Tage lange Feier. 7 Tage lang wurde gefeiert. Jetzt denken Sie sich, Moment mal, das ist das Laubhüttenfest, wurde dort gefeiert. Es war so, die Menschen damals haben Gottes Wort, die Bibel, wiederentdeckt, gelesen und gemerkt, Moment mal, eine ganze Reihe von den Dingen, die Gott für uns vorgesehen hat, machen wir ja schon lange gar nicht mehr. Und eins davon war diese Feier dieses Laubhüttenfestes. Das war ein Riesenfest, 7 Tage lang wurde gefeiert und es war zutiefst fröhlich und von guter Laune geprägt. Dann steht das, was wir heute hier haben, die Buße an. Sie kehren um zu Gott. Normalerweise würde ich doch denken, es ist genau umgekehrt. Eigentlich müssen wir doch erst umkehren zu Gott und so und dann haben wir vielleicht wieder Grund zur Freude oder so. Und viele Christen leben genauso. Die denken sich, es gibt eine ganze Reihe an Dingen, die mir nicht passen, die mich stören, die mich ärgern, die mich vielleicht an meinen eigenen Geschwistern ärgern, die mit mir den Glauben teilen. Oder in der Gemeinde ärgern oder in der Familie. Und wenn das mal geklärt ist, dann kommt die Freude, dann kann ich quasi wirklich wieder feiern. Ich hoffe, dass ich dir jetzt nicht zu nahe trete, aber dieser Moment wird so vermutlich nie eintreten. Hier ist es so, sie feiern das, was sie zu feiern haben. Und aus der Freude schöpfen sie die Kraft, auch Buße zu tun und umzukehren. Die Reihenfolge ist also hier eigentlich genau umgekehrt. Erst schöpfen sie Kraft und dann kehren sie um. Es ist nicht so, dass sie zuerst umkehren und dann sich alles verbessern würde, sondern aus der Freude schöpfen sie die Kraft. Und das findet man an einem ganz tollen Vers, der auch sehr bekannt ist und auch vertont wurde in einem Lied. Kapitel 8, Vers 10, also vor dem, was wir gerade hatten. Und Esra sprach zu ihnen: Geht hin und esst fette Speisen und trinkt süße Getränke und sendet davon auch denen, die nichts für sich bereitet haben. Denn dieser Tag ist heilig unserem Herrn. Und seid nicht bekümmert, denn die Freude am Herrn ist eure Stärke. Jetzt nicken ganz viele, es ist ein älteres Lied, das kennen aber ganz viele. Die Freude am Herrn ist eure Stärke. Und das ist das, worum es geht. Die Freude am Herrn ist unsere Stärke. Lasst mich mal kurz erklären, was nicht unsere Stärke ist, weil ich glaube, das ist wichtig, dass wir uns das klar vor Augen führen. Was ist alles nicht unsere Stärke? Hier heißt es zum Beispiel nicht, die Qualität der Mauer, die ihr gebaut habt, ist eure Stärke. Das sagt er nicht, sondern die Freude ist eure Stärke. Nicht die Qualität eurer Buße oder wie weit ihr in der Geschichte zurückgegangen seid, eure Sünden zu entdecken. Selbst das ist nicht eure Stärke. Auch nicht die kritische Reflexion über den Weg der Gesellschaft oder der Gemeinde. Auch das ist nicht eure Stärke, sondern die Freude an Jesus Christus. Das ist eure Stärke. Das ist die Stärke. Die Freude an Gott ist eure Stärke. Lebe also deinen Glauben nicht so, als ob du sagst, erst muss quasi alles in Ordnung gebracht sein und dann kann ich mich auch irgendwann freuen, sondern die Freude an Gott ist das Erste und es muss das Erste sein, denn sonst wird alles andere nur zu einem Krampf. Und dann lebt man ein sehr, sehr verkrampftes Leben, wo man sehr verbissen versucht, irgendwas zu machen und merkt, eigentlich habe ich die Kraft dafür gar nicht. Jetzt haben wir quasi im Bild gesprochen den Motor aus dem Auto gehoben, aber davon ist er ja noch nicht repariert. Und eigentlich muss man den dann auseinandernehmen mit viel unterschiedlichem Werkzeug. Im Anschluss an das, was wir gerade gehört haben, an diesen Text, wo es heißt, dass sie umgekehrt sind in Sack und Asche, heißt es, dass das ganze Volk zusammen ein Gebet spricht. Und die Leviten, das sind quasi eine Art priesterliche Diener, die haben das vorgebetet und alle haben mitgebetet und zu ihrem eigenen Gebet gemacht. Und dieses Gebet ist quasi ein Riesentext, ganz, 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 ganz lange. Den werde ich jetzt im Einzelnen gar nicht komplett lesen, sonst sind wir eine ganze Weile hier beschäftigt. Das ist aber ein großartiges Gebet. Und ich habe zu jedem Thema, um das es in diesem Gebet geht, einen Vers herausgesucht, quasi Strophe für Strophe, an dem man vielleicht erkennt, worum es an diesem Gebet geht. Und dann wollen wir sehen, wie dieses Gebet hilft, quasi den Motor zu zerlegen und das Problem zu adressieren. Wir fangen links oben an. Zuerst mal beginnt dieses Gebet mit dem Lob Gottes als Schöpfer aller Dinge. Es ist du, Herr, allein bist Gott. Du hast den Himmel geschaffen und die Himmelswelt mit dem Heer der Engel. Du hast die Erde und das Meer geschaffen und alle Geschöpfe, die darin leben. Strophe 1, Lobpreis. Gott wird angebetet für das, was er geschaffen hat. Und er verdient auch diese Anbetung, weil er eben alleine der Schöpfer ist. Gott ist derjenige, der alleine von niemandem gemacht ist. Als nächstes, er erwählt sein Volk. Das ist die Geschichte mit Abraham, die dort steht. Das ist eine der entscheidendsten Geschichten in der Bibel. Da heißt es, du, Herr, unser Gott, erwähltest Abraham und holtest ihn heraus aus Ur in Chaldäa. Das ist im Grunde der Beginn von Gottes Heilsgeschichte, konkret mit dem Volk Israel. Da beginnt das Ganze. Gott schließt, hier heißt es, einen Bund mit Abraham. Das heißt, man könnte vielleicht heute sagen, einen Vertrag, den Gott eben mit Abraham schließt und ihm eine Zusage macht, eine feste Zusage. Du wirst viele Nachkommen haben, ein ganzes Volk soll aus dir einzelne Menschen werden. Und du sollst ein Land haben, in dem du leben kannst. Dann als nächstes wird in dem Gebet genannt die Herausführung aus Ägypten. Da heißt es, unsere Vorfahren wurden unterdrückt in Ägypten, du sahst es und griffest ein. Gott hat sein Volk herausgeführt und befreit. Wieder als nächstes. Israel ist in der Wüste und Gott hat sich um sie gekümmert und er hat ihnen auch das Gesetz gegeben. Da ist es hier zum Beispiel, klare Ordnungen gabst du ihnen, also dem Volk Israel, Gesetze, die das Leben verlässlich regeln, mit guten Vorschriften und Geboten. In der nächsten Strophe wird gebetet über die Abwendung Israels von Gott. Da heißt es, unsere Vorfahren wurden übermütig, trotzig schlugen sie deine Weisungen in den Wind. Also die Menschen haben sich abgekehrt von dem, was Gott ihnen an die Hand gegeben hat. Aber Gott ist trotzdem gnädig. Er schenkt dem Volk eigenes Land. Ja, es ist, du brachtest ihre Kinder in das Land, das schon ihre Väter in Besitz nehmen sollten nach deinem Befehl. Dieses Land, das klingt für uns einfach nach Grundbesitz. Wir kennen Land eher so Grundbucheintrag, ne, man kauft Grundstücke oder so etwas. Das Land aber für das Volk Israel war viel mehr als das. Das war im Grunde eine Art sichtbares Zeichen des Versprechens Gottes, das er damals schon Abraham gegeben hat. Ein sichtbares Zeichen. Das kennt ihr, diejenigen, die verheiratet sind und die Hand hochhalten und so einen Ring haben, die meisten an der rechten Hand, die haben so etwas Ähnliches in dieser Form des Ringes. Der Ring ist ein sichtbares Zeichen für ein Versprechen, was gegeben wurde, für einen Bund, der geschlossen wurde zwischen Mann und Frau. Der Ring selbst ist nicht der Bund, den kann man auch verlieren oder der kann kaputt gehen, aber es symbolisiert das Ganze. Und das Land, was Israel haben sollte, das ist genau das Gleiche. Es ist ein sichtbares Zeichen für Gottes Versprechen. Als Gott nun das Volk Israel verstreut hat in alle Windrichtungen und sie das Land verloren haben, könnt ihr euch vorstellen, was das bedeutet hat. Letztendlich war die Frage, hat Gott jetzt sein Versprechen aufgehoben? Hat er jetzt gesagt, ich nehme euch das Zeichen dieses Bundes, ihr seid so ungehorsam, ich beginne mit einer anderen Gruppe nochmal neu. Das war das Problem. Zuletzt, Gott schickt Menschen, Anführer, Propheten oder Könige. Hier heißt es, dann aber wurden sie widerspenstig und rebellierten gegen dich. Sie kehrten deinem Gesetz den Rücken, sie brachten deine Propheten um, die ihnen ihre Schuld vorhielten, und sie mahnten, zu dir zurückzukehren. So kränkten sie dich immer von Neuem. Und das Ganze führt dann zu einem großen Auf und Ab, was wir in der Bibel finden. Da heißt es, du sandst ihnen starke Retter, die sie von ihren Unterdrückern befreiten. Doch kaum hattest du ihnen Ruhe verschafft, da lehnten sie sich von Neuem gegen dich auf. Täglich grüßt das Murmeltier. Auf den ersten Blick würden wir jetzt sagen, dieses Gebet klingt so ein bisschen wie so eine Theologievorlesung. Also das ist jetzt irgendwie ziemlich viel Geschichte, ziemlich viel Theologie, die da drin steckt. Und das ist wahr, das ist auch sehr, sehr voll. Und so ein Gebet steht, finde ich, im starken Kontrast zu meinem eigenen Gebetsleben, was ich vielleicht eher beschreiben würde als ein Einkaufslistengebet. Also wo ich mir so überlege, was steht denn heute auf dem Zettel? Ach ja, danke für irgendwie alles auch. Ach ja, und mach bitte vielleicht noch meinen Goldfisch gesund oder so. Also es ist eher so, man hakt so einzelne Punkte ab. Hier wird aber im Grunde die gesamte Geschichte Gottes mit seinem Volk vor unsere Augen gelegt, als Ganzes. Und das hat einen Grund, warum das wichtig ist. Die ganze Bibel, wenn ihr die in die Hand nehmt, besteht ja nicht nur aus einem Buch, sondern aus vielen Büchern. Und schnell kann man fragen, wie hängen die überhaupt miteinander zusammen? Also da sind Geschichtsbücher drin, da ist ein bisschen Poesie mit dabei, da sind prophetische Bücher dabei, Evangelienbriefe, die Offenbarung. Wie passt das zusammen? Gibt es da quasi einen roten Faden da drin? Und der rote Faden ist das, was hier quasi aufgedeckt wird, auch wenn er in diesem Gebet nicht ganz zu Ende verfolgt wird, weil Jesus zu der Zeit natürlich noch nicht existiert hat. Und ich möchte kurz erklären, was daran so wichtig ist. Die Bibel beginnt mit der Schöpfung, dass Gott die Welt geschaffen hat und dass wir Menschen in Sünde gefallen sind. Und diese Sünde bedeutet nicht nur, dass wir Dinge einzeln falsch machen, sondern bedeutet, dass unser ganzes Leben falsch ausgerichtet ist und wir an Gott vorbeileben und im Grunde in Auflehnung gegen ihn leben. Das ist das Grundproblem, weil das bedeutet, es gibt keine Gemeinschaft mehr zwischen Gott und uns Menschen. Und die Bibel ist im Grunde eine Darstellung und Entfaltung, welche möglichen Lösungen es vielleicht geben könnte für dieses Problem und welche nicht funktionieren. Und das Ganze gipfelt in dem Höhepunkt in Jesus Christus. Kurz zur Erklärung. In der Geschichte haben wir zum Beispiel gehört, dass Gott einen Bund mit Abraham geschlossen hat. Gott gibt ein Versprechen. Aber hat dieses Versprechen dieses Problem gelöst zwischen Gott und Menschen? Nein, hat es nicht. Auch Abraham ist in Sünde gerutscht und alle Nachkommen von ihm auch. Das Versprechen Gottes war also nicht ausreichend oder hat nicht geholfen, um dieses Problem der Sünde und Schuld zu lösen. Dann kann man weitergehen. Gott errettet sein Volk aus Ägypten. Gott tut große Wunder und versorgt sein Volk sogar ganz direkt. Er ist ganz nah bei seinem Volk. Und löst es das Problem? Nein, auch das hilft nicht. Die Sünde bleibt bestehen. Der Abfall von Gott kommt immer wieder und immer wieder. Also geht es weiter. Gott schenkt seinem Volk sein Gesetz, seinen Willen, so dass sie es lesen können und erkennen können, dass sie nicht raten müssen, was Gott von ihnen verlangt und möchte. Und hilft es? Kurze Zeit, nachdem Gott die Gebote gegeben hat, sind sie schon dabei, sich ein Götzenbild, das goldene Kalb, zu gießen. Das hat gar nicht lange gedauert. Auch das löst das Problem nicht. Und dann geht man weiter. Dann gibt es die Richter, besondere Anführer im Volk. Und gesagt hat, vielleicht sind die ja diejenigen, die durchgreifen können und die das Volk neu ausrichten können. Und immer wieder heißt es das Gleiche, selbst die Besten unter ihnen oder auch Könige, selbst die Besten waren nicht in der Lage, das Volk neu auszurichten. Der Neustart konnte nicht von dieser Seite kommen. Und der Höhepunkt der Bibel ist nun das Gezeigte, dass all diese Dinge nicht funktionieren, all diese Sachen nicht ausreichen, um das eigentliche Problem zu lösen, bis Jesus Christus kommt. Gott selbst, der die Sünde aus dem Weg räumt und Begegnung möglich macht zwischen Gott und Menschen. Das ist quasi der große Gipfelpunkt der ganzen Geschichte der Bibel. Indem nun die Leviten dieses Gebet vorlegen, dieses, sag ich mal, sehr theologische, sehr lange Gebet vorlegen, zeigen sie dem ganzen Volk auf, wo Gott eigentlich da drin steht, wie häufig sie fallen, aber wie gnädig Gott ist. Denn das Spannende ist, nach jeder einzelnen von dieser Stelle heißt es, dass Gott aber Erbarmen hatte und diesen Vertrag nicht einfach aufgekündigt hat. Man kann ja sagen, der Vertrag wurde einseitig gebrochen von dem Volk Gottes. Sie haben ihn verlassen, sie haben nicht auf ihn gehört. Jetzt hätte Gott auch allen Grund zu sagen, dann sehe ich den Vertrag als nichtig. Ihr habt ihn gebrochen, warum sollte ich mich dran halten? Aber Gottes Treue ist so groß, dass er immer wieder zu seinem Volk steht, auch immer wieder zu uns als Gläubigen steht. Er verlässt uns nicht und sagt irgendwann, jetzt ist basta, ihr seid zu schlimm oder du bist zu sündig oder zu weit weggelaufen. Gott ist kein Basta-Gott, kein Gott, der irgendwann sagt, jetzt reicht's. Seine Gnade kennt kein Ende. Und so ist diese Sünde aufgedeckt worden und klar gemacht worden, indem das Volk erkannt hat, wie Gott gehandelt hat vor Zeiten und dann auch mit ihnen. Doch nun ist die Frage, wie wird dieser Motor wieder zusammengebaut, wenn man das Problem gefunden hatte. Damals, als unserer kaputt war, war es irgendwie eine Zündkerze, die abgebrochen ist und dann im Kolben drin war und so weiter. Das war eine sehr verrückte Angelegenheit. Aber am Schluss, nachdem alles repariert ist, muss man es wieder zusammenbauen. Und die Frage ist, wie passiert das hier? Wie ist dieser Neustart dann am Schluss abgeschlossen? Das Volk erneuert den Bund mit Gott. Das Volk erneuert den Bund mit Gott. Gott steht da und hat die Hand immer ausgestreckt gehalten und gesagt, mein Bund gilt, ich halte mich an meine Zusagen. Und selbst wenn ich euch verstreut habe, ich hole euch wieder zurück. Ihr sollt sehen, dass das Wirklichkeit ist, was ich verspreche. Aber von Seiten der Menschen, die auf Gott zugehen, heißt es, sie wollen diesen Bund erneuern. Sie wollen sich neu hingeben und festlegen und sagen, ja, wir wollen ernst machen mit dem, was du dort gesagt hast und wir wollen unseren Teil auch tun. Da heißt es in Kapitel 10, Vers 1 und 2. Wegen all dessen, erklärten die Leviten für alle Anwesenden, gehen wir jetzt eine bindende Verpflichtung ein und halten sie schriftlich fest. Unsere führenden Männer, unsere Leviten und unsere Priester setzten ihre Namen unter die Urkunde, die dann eingerollt und versiegelt wurde. Und dann folgen viele, viele Verse mit Namen von Leuten, die unterschrieben haben. Das ganze übrige Volk ließ sich seinen Brüdern, den ranghöchsten Männern, schloss sich den Brüdern, den ranghöchsten Männern an, ebenso wie die restlichen Priester und Leviten, die Torwächter, Sänger, Tempeldiener und alle, die sich von den nicht-israelischen Volksgruppen im Land getrennt hatten, um das Gesetz Gottes zu befolgen. Dazu ihre Frauen und alle von ihren Söhnen und Töchtern, die alt genug waren, um zu verstehen, worum es geht. Sie alle verpflichteten sich durch einen Eid, sich an das Gesetz zu halten, das Gott uns durch Mose, seinen Bevollmächtigen, gegeben hat, und alle Gebote, Vorschriften und Anweisungen des Herrn, unseres Gottes, zu befolgen. Sie machen es fest und sie machen es sogar schriftlich fest und sagen, wir stehen dazu, wir wollen ernst machen mit dem Bund Gottes. Sie verpflichten sich erneut auf den Bund. Vielleicht sitzt du jetzt da und denkst dir, ich brauche gerade eigentlich auch so eine Art Neustart. Vielleicht merkst du, dass dein Leben als Christ eins gewesen ist, was auch so durch Höhen und Tiefen gekennzeichnet ist. Und vielleicht ist es gerade ein Punkt, an dem du erreicht bist, wo du sagst, eigentlich ist es eher eine Distanz, die sich zwischen Gott und mir aufbaut und weniger eine Nähe, die ich erlebe. Das kann es geben. Da müssen wir ganz realistisch bleiben. Das ist tatsächlich der Fall. Aber immer wieder schenkt Gott Klarheit und Momente, in denen er die Umkehr möglich macht. In denen wir vielleicht erkennen, okay Gott, irgendwie bin ich vor dir weggelaufen. Oder vielleicht auch von mir selbst weggelaufen und vor dir weggelaufen. Immer wieder schenkt Gott diese Momente, wo du vielleicht erkennst, jetzt wäre die Gelegenheit, jetzt wäre eine Möglichkeit, einen Neustart zu machen. Gott schenkt mir hier gerade einen klaren Blick auf meine Situation. Du kannst solche Momente nutzen, du kannst sie aber auch ungenutzt verstreichen lassen. Auch das ist wahr. Gott gibt Möglichkeiten für Neustarte in deinem Leben, immer wieder. Aber niemand zwingt dich, dass du sie realisierst und nutzt. Man kann es auch ungehört verstreichen lassen oder verschieben und sagen, das passt mir gerade zeitlich gerade überhaupt nicht rein. Wenn Gott dich jetzt anspricht, dann möchte ich dich einladen, nutze die Gelegenheit zum Neustart. Nach dem Neustart funktioniert das meiste immer sehr viel besser. Sabine, wir haben es gerade von deinem Computer gehört. Nach dem Neustart funktioniert es auf einmal wieder richtig. Und so, wie es eigentlich sein sollte. Der Neustart ist nicht damit abgeschlossen, dass Gott die Mauer schenkt, dass die gebaut werden kann oder dass er vielleicht die Feinde besiegt. Der Neustart beginnt hier drin. Und auch für uns als Gemeinde ist ein Neustart erst dann möglich, wenn er hier anfängt, bei uns anfängt, durch Gott und nicht durch äußerliche Dinge. Man kann noch so viel neu bauen oder Dinge neu gestalten, neue Ideen machen oder Projekte angehen. All das ist kein Neustart. Sondern der Neustart ist der, der durch Umkehr und die Neuausrichtung auf Gott kommt. Und ich möchte dir Mut machen, das auch zu nutzen. Wenn du nach dem Gottesdienst gerne noch für dich beten lassen möchtest, gibt es die Möglichkeit, ihr könnt gerne auch auf mich zukommen, bin ich gerne für bereit, auch da auch das nochmal vor Gott zu bringen und im Gebet festzumachen. Ich lade euch ein, nutzt die Gelegenheit und nutzt die Möglichkeit. Amen.